Wasserdialoge. Quellen der Regeneration. Der Podcast, der verbindet. Heute mit Klaus Burkhardthofer, Konditormeister und Unternehmer, Inhaber Burkhardthofer-Eis. Ja, herzlich willkommen, Klaus Burkhardthofer.
Danke für die Einladung.
Ja, sehr gern. Wir sind wieder beim Wasserdialog jetzt und heute freue ich mich, dass wir über das Thema Bildung als Regeneration sprechen.
Freue ich mich auch sehr.
Ja,
danke, dass ich dazu was sagen darf. Ja.
Ja, voll super, weil es ist ja die Essenz auch dieses Podcasts, Wissen weiterzugeben und Erfahrungen, persönliche Erfahrungen. Und da bist ja du auch gerade mit deinem Unternehmen, in deinem Tun mittendrin.
Ja, also zumindest führen uns unsere Überlegungen im Unternehmen auch dazu, dass Bildung in Unternehmen wesentliches Thema fürs Jetzt, aber auch schon auch für die Zukunft immer mehr werden wird, ja.
Genau, also wir reden heute drüber, wie Arbeit bilden kann, also wie man Arbeit gestalten kann, dass sie bildet.
Ganz genau.
Ja. Und da gibt es natürlich Vorgeschichten dazu. Erzähl mal, wie hat es bei dir angefangen, dass du jetzt überhaupt da bist, wo du bist?
Ja, ich bin 2010 in unser Familienunternehmen hineingewachsen. Also habe das 2010 übernommen. Es war damals klassische Kaffeekonditorei. Bin ausgebildeter Konditormeister und habe Handelsakademie abgeschlossen. Und ja, nach der Übernahme in diese Systeme reingewachsen, die klassisch familiengeführtes Unternehmen waren, so gesehen auch hierarchisch. Und ja, habe dann auch eine Wirtschaftswelt wahrgenommen, die in ihrer Werteorientierung und in ihrer Funktionalität mich so nicht ganz abgeholt hat und mich auf die Dauer auch nicht begeistern wird. Das habe ich relativ rasch dann verstanden. Stichwort reine Profitorientierung, Gewinnmaximierung und das völlig abseits jeglicher ökologischer Verantwortlichkeit oder sozialer Bewusstheit. Ja, habe ich mich relativ früh mit alternativen Wirtschaftsmodellen wie der Gemeinwohlökonomie auseinandergesetzt oder anderen Postwachstumsmodellen. Mhm. Und ja, bin sehr inspiriert, dann einfach eine eigene Richtung auch gegangen, die dazu geführt hat, dass das Unternehmen in der Form dann einem radikalen Wandel unterzogen wurde, durch mich, und habe Ende 2019 die Kaffeekonditorei geschlossen, den Gastronomiebereich, um mich voll auf die Eisproduktion zu fokussieren, die damals auch schon mit Jahr zu Jahr immer mehr vom Gesamtumsatz ausgemacht hat. Und ja, habe so ein bisschen die Historie der Kaffeekonditorei eben verlassen und wollte unbedingt auch mein Arbeitsmodell verändern, wollte mehr in die Gestaltung kommen, raus aus diesem Reaktiven, wo alles bei mir zusammengelaufen ist, und habe mich einfach sehr viel mit Dingen beschäftigt, die Arbeit als etwas anderes darstellen, als das, was der reine neoliberale Kapitalismus aus der Arbeit eben macht. Ja. Mhm. Und ja, so gehen wir jetzt einen völlig neuen Weg in die Regeneration. Ja. Und somit gestalten wir das Unternehmen ganzheitlich neu im Sinne einer, zum einen einer Produkttransformation, wo wir das Eis aus einer konventionellen Geschichte in ein regeneratives Modell transformieren, wo es darum geht, keine industriellen Zutaten mehr zu verarbeiten, aber alle natürlichen Zutaten, die wir dafür benötigen, aus regenerativen Quellen zu beziehen. Regenerative Landwirtschaften, Food Saving, humusaufbauende Projekte, Wasserschutzprojekte. Mhm. Also alles, was irgendwie einen Heilungsprozess auf dieser Welt unterstützt. Dafür soll unser Produkt in Zukunft stehen. Und zum anderen verändern wir auch unsere Organisation und die Art des Unternehmens und wie wir Arbeit sehen und wie wir die Organisation betrachten, nämlich eben nicht mehr als ja, so eine klassische Hierarchiepyramide, sondern wir sehen es eher als lebendigen Organismus, der ja, Agilität, Resilienz, Menschzentrierung und eine Lebensbejahung in den Mittelpunkt stellen soll. Und ja, da gibt es Inspiration, da gibt es Modelle, da gibt es Methoden, aber auch viel neue Wege, die wir beschreiten können, neue Narrative, die wir gestalten können, neue Bilder, die wir auch als Gesellschaft benötigen, damit das, diese Transformationen, die wir brauchen, auch in ein Gelingen kommen. Und dafür soll unser Unternehmen jetzt auch stehen. Also es geht nicht mehr darum, so viel Eis wie möglich zu verkaufen, sondern es geht darum, mit dem Eis als Mittel zum Zweck ja, Bilder der gelingenden Veränderungen zu gestalten und davon auch zu erzählen. Und wenn es dann auch ums Erzählen geht, spätestens dort geht es auch darum, Arbeit als Bildungsort zu sehen und auch als Unternehmen einem Bildungsauftrag nachzukommen, von diesem Gelingen zu erzählen und vielleicht andere zu inspirieren. Und dort beginnt dann auch die Wissensvermittlung, die Erfahrungsvermittlung. Und dort wollen wir uns auch stärker hinbewegen als Unternehmen.
Mhm. Ja, super, drum freue ich mich so, dass du heute da bist. Das ist ein tolles Beispiel. Aber da möchte ich dir jetzt noch was Persönliches fragen. Du hast gesagt, neue Narrative, neue Wege und hast davor erzählt, womit du dich so beschäftigt hast im Laufe der vergangenen Jahre. Würdest du sagen, du bist ein Autodidakt und eignest dir selber gern Wissen an und überlegst du deine eigenen Theorien zu verschiedensten Dingen, oder?
Ja, also das Selbstaneignen wäre in meinem alten Arbeitsmodell auch gar nicht anders gegangen. Ich habe zum Teil 100-Stunden-Wochen gehabt, vor allem in der Gastronomie und mit unserem Standort, wo wir dann außerhalb von Graz auch sehr starke Wochenenden, Feiertage gehabt haben, war es für mich eigentlich nur möglich, mich Autodidakt weiterzubilden über Bücher, Videos, Vernetzungen, Austausch mit Menschen. Da war die persönliche Weiterbildung extrem wichtig, ja. Mhm.
Ja, weil ich denke mal, wenn man selber sowas weitergeben will, hat man wahrscheinlich vorher auch solche Quellen gesucht und wahrscheinlich auch gute Quellen gefunden.
Ja, also ich habe natürlich eine gewisse Ausbildung gehabt, sei es die handwerkliche Ausbildung, aber auch die schulische mit der Handelsakademie. Aber ja, dort lernt man halt eher weniger Dinge in Frage zu stellen und zu schauen, was es sonst noch an Alternativen gibt, sondern man lernt halt geltende Narrative. Und ja, gerade zu dem Thema Ökologie oder New Work oder Kapitalismus, da sich wirklich vertiefend damit zu beschäftigen, das war schon notwendig, das abseits der klassischen Bildungsmöglichkeiten, zumindest auch auf meinem Bildungsweg, war das notwendig, mich da separat noch extra zu bilden. Ja, vor allem auch, um den Kontext auf ein gemeinwohlorientiertes Wirtschaften dann zu heben, das dann auch verträglich für den Planeten ist.
Mhm. Ja. Gibt es da spezielle Auslöser, die das dann in dir sozusagen bewegt haben, dass du jetzt auch so viel weitergeben willst, wie du, oder dass du auf dem Weg bist, weiterzugeben, deine Erfahrungen weiterzugeben, von deinem Leben zu erzählen?
Ja, also vor allem das Nachfragen vieler Menschen auf unsere Themen hin, die zum Teil auch medial bekannt worden sind, wie selbstgestaltete Löhne. Das komme ich nachher noch. Auf diese Anfragen zu reagieren, da merkt man dann schon, dass eine Neugierde da ist, dass Interesse da ist. Dann wird man vielleicht mal eingeladen, das irgendwo auf einer Bühne auch zu präsentieren. Ja. Dann lernst du auch wieder Bildungsmaßnahmen, lernst du vor Menschen sprechen. Also sind einfach stärkende Prozesse. Und ich nehme halt ein System wahr oder Systeme, die wir leben, die nicht unbedingt bekannt sind dafür, die Menschen in die Stärke zu bringen. Gerade der Kapitalismus ist ein System, der uns zu einer Ressource degradiert, wir als Menschen, als Arbeitskraft sind wir Kostenfaktor, Kostenfaktoren gilt zu minimieren. Das sind halt alles so Herangehensweisen, die mich halt nicht so begeistert haben. Mhm. Und da habe ich schon einen sehr, sehr starken Drang bekommen, das irgendwie anders zu leben. Und im Zuge dieser letzten Jahre, wo bei uns vieles sichtbar worden ist an Veränderung, wird man dann halt auch bestärkt mit dem nach draußen gehen. Ja? Mhm. Und da tue ich mir vielleicht am Anfang noch ein bisschen schwer, weil ich mir auch nicht so viel anmaßen möchte, da auch Theorien rauszuhauen oder Thesen rauszuhauen, aber offenbar ist es schon eine Inspiration, was wir tun und wir dürfen davon erzählen und dann kriegt man auch Selbstvertrauen und dann will man auch seine Wirksamkeit erhöhen. Und das macht natürlich unglaublich viel Spaß, weil in der Wirksamkeit ja ganz viel Selbstwert auch versteckt ist. Und ich auch erlebe, dass die Menschen, die wir bei uns in der Arbeit in die Wirksamkeit bringen wollen, in die Selbstermächtigung, in die Stärke bringen wollen, dass das funktioniert. Mhm. Und dass Menschen da einfach beginnen, sich über das bis dahin übliche Maß hinaus auch für gesellschaftliche Themen zu interessieren. Und gerade jetzt, wo Demokratie bröckelt, unterwandert wird, wo die politischen Veränderungen so sind, wie sie gerade auch geschehen auf der ganzen Welt, kommt uns da in Unternehmen vielleicht auch immer mehr Verantwortung zu, als gestaltende, als gesellschaftsgestaltende Institutionen, da vielleicht diesen reaktiven und langsamen Prozessen der Politik ein bisschen zuvorzukommen, um vielleicht in dem Fall, um Demokratie überhaupt zu erhalten. Genau.
Und was ist Demokratie für dich, also Demokratie erhalten? Wie würdest du das beschreiben, was da die Essenz ist? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ganz klar, oder ist es doch eher ein sehr komplexes Thema, wo man sagt, naja, da gibt es verschiedenste Ansätze, wie man sich dem nähern kann? Weil Demokratie ist ja für viele dann gleich so dieser Begriff Politik. Und Politik machen sowieso die Politiker. Aber eigentlich ist es das nicht. Politik machen wir ja alle. Wir sind eigenverantwortlich. Eigentlich jede Entscheidung, die wir treffen oder die fällt, in jedem Moment ist Politik, weil wir beeinflussen ganz viel damit.
Das sehe ich auch so. Diese gesellschaftliche Verdrossenheit, die wir der Politik gegenüber verspüren, das zielt ja eher auf die Parteipolitik ab oder auf die Parteienlandschaft. Mhm. Politik an sich ist halt gesellschaftliches Handeln. Mhm. Und so verstehe ich das auch. Das heißt, im Grunde ist beinahe jeder Akt irgendwo auch ein politischer Akt, ja, sei es jetzt eine Konsumentscheidung oder seien es Entscheidungen auch in einem Unternehmen. Das sind politische Entscheidungen auch am Ende des Tages, weil auch immer irgendwo Gesellschaft oder andere Menschen die Folgewirkungen dieser Entscheidungen ja auch spüren. Mhm. Wenn ich irgendetwas auf Amazon bestelle oder auf Temu, ja, und die Produkte kommen aus allen erdenklichen Winkeln der Welt her, meistens aus Billiglohnländern, dann sind es direkt die Menschen, die auch unter diesen Arbeitsbedingungen leiden, damit wir einen günstigen Preis zahlen können. Also hat das alles eine gesellschaftspolitische Dimension. Und ich bin auch der Meinung, dass gerade Unternehmen in diesem kapitalistischen System die gestalterischen Institutionen sind. Und die Politik als Institution da zwar die Rahmenbedingungen gestalten muss, dafür werden sie gewählt, aber das auch, und gerade in Europa noch mehr als sonst wo, in einem extrem reaktiven und auch zeitverzögerten Maß. Ja? Stichwort Bürokratie und so, das Ganze dann wieder sehr schleppend macht. Ja? Und jetzt reden wir auch von Digitalisierung und KI, wo es auch wieder um eine noch zusätzliche Beschleunigung dieser Veränderungsprozesse geht. Und ich einfach überzeugt bin, dass Unternehmen die tatsächlichen Innovatoren sind und dementsprechend auch diese Verantwortung haben, sich um den Erhalt der demokratischen Strukturen zu unterstützen und das zu fördern. Sofern man halt als Unternehmen Interesse daran hat, ein Teil eines demokratischen Systems zu sein. Und das sind ja auch nicht alle Unternehmen.
Ja, ich denke mal, da reden wir von Unternehmen und Einzelpersonen. Heute geht es natürlich um Unternehmer. Aber ja, es ist nicht jedermanns oder jeder Frau's Interesse. Kann man das so sagen? Ja, kann man. Nicht jeder Mann und jede Frau interessiert, jeder Mann und jede Frau und überhaupt jeder Mensch interessiert sich für Politik. Es ist einfach immer wieder interessant, dieses Bewusstsein, so wie du vorher gesagt hast, etwas zu kaufen, an einem gewissen Ort ist ein klares politisches Statement. Und da kommen die Unternehmen wieder ins Spiel dann natürlich. Und eigentlich, und da sind wir beim anderen Thema wieder, bei Bildung, dieses Wissen, was steckt eigentlich dahinter? Und das müsste man sich eigentlich aneignen. Jetzt ist es aber natürlich so, dass nicht alle Unternehmen so transparent sind, wie jetzt du zum Beispiel. Da sind wir ja bei dem Punkt Wissensvermittlung, Transparenz, Bildung. Du hast vorher gesagt, du tust da eigentlich gar nicht so leicht, über das zu reden, was sie bei dir im Unternehmen so tut, weil du möchtest da jetzt nicht dich hervorheben. Aber bist du jetzt an einem Punkt, dass du gerne über das reden würdest?
Ja, natürlich.
Super.
Also ja, was mir, glaube ich, auch wichtig ist zu sagen, dass ich glaube, Bildung in der Arbeit findet aktuell eher dort statt, wo sie am Ende auch dem kapitalistischen Prinzip wieder folgen kann. Ja, also Stichwort Fortbildungen, Mitarbeiterfortbildungen und dergleichen. Mhm. Es wird dann halt wieder eine Instrumentalisierung zur Effizienzsteigerung. Ja, also dann ist es ja keine, da geht es nicht um diese Stärkung des Menschen, sondern da geht es eigentlich wieder um die Stärkung der Organisation, um am Ende des Tages Profit zu steigern und Effizienz zu steigern. Wenn wir aber von bildender Arbeit im Sinne der New Work reden, dann soll Arbeit eher helfen, sich zu entfalten. Ja? So wie es auch der Begründer des Begriffs New Work, der Fridtjof Bergmann, nennt, zielt die neue Arbeit im Ende darauf ab, uns Menschen zu lebendigeren, resilienteren, vollständigeren Wesen werden zu lassen. Und ich bin überzeugt, dass Arbeit das auch gestalten kann, ja, in einem sehr ganzheitlichen Ansatz. Und das ist wiederum ein zutiefst bildungsphilosophischer Ansatz dann. Und da habe ich vier Punkte dazu.
Ja.
Zum einen ist es so, dass Unternehmen ja Menschen prägen im tagtäglichen Tun. Das ist durch den sogenannten Spillover-Effekt auch empirisch gut belegt. Das bedeutet, dass durch das Vorleben von Werten und von Einstellungen und von Haltungen im Unternehmen auch eine Kultur geschafft wird, die das Verhalten der Arbeit, der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Ende des Tages auch verändert. Und das kann ich bestätigen. Gibt es auch eine schöne Aussage von einer Mitarbeiterin von uns, die Alex, die gesagt hat, wir verändern das Unternehmen, aber das Unternehmen verändert auch uns. Also da ist dieser Spillover-Effekt schön ausgedrückt auch.
Ja.
Ein weiterer Punkt ist, dass komplexe Herausforderungen, wie wir sie aktuell erleben mit den Polykrisen, ja auch mündige und selbstdenkende, kollaborative Menschen erfordern, damit wir das auch gut bewältigen können. Und da zielt dieser Bildungsauftrag natürlich auch stark darauf ab.
Darf ich jetzt kurz nachfragen, welche Krisen?
Die Polykrisen, die wir jetzt erleben, ja, sei es jetzt Klimakrise, Kriege, Inflationen, verschiedene Wirtschaftskrisen, Pandemien, alles, was wir da jetzt irgendwie so in den letzten Jahren auch erlebt haben, die werden, ist anzunehmen, nicht unbedingt weniger werden in diesen disruptiven Zeiten, die wir jetzt halt auch haben. Und da gilt es natürlich zum einen irgendwo eine gewisse strukturelle Beweglichkeit zu haben in den Organisationen, Stichwort Agilität, ja, und Resilienz. Aber die werden wir nur erzeugen, wenn wir die darin handelnden Menschen auch mit diesen Fähigkeiten ausgestalten. Und diese Fähigkeiten sind halt in den letzten Jahrzehnten nicht unbedingt in der Arbeit ausgeprägt worden, weil es einfach um was anderes gegangen ist.
Das heißt, du meinst, man kann damit den Menschen mehr Sicherheit geben, eigentlich in einer gewissen Weise, in einer Zeit, die von Krisen...
Absolut. Absolut. Also zum einen stattest du sie mit Fähigkeiten aus, die ihrer eigenen Sicherheit und Handlungsfähigkeit und Mündigkeit dienen. Und gleichzeitig stärkst du damit auch die Organisationen.
Ja. Ja. Es ist eine große Chance eigentlich für alle, weil es ist ja der Wunsch da nach einer Sicherheit und nach neuen Wegen.
Am Ende des Tages gestaltest du mit dieser werteorientierten Haltung, sofern die Mitarbeitenden da auch Teil davon sein wollen, natürlich immer unter diesem Mantel, aber du gestaltest eigentlich auch eine Form der Identifikation.
Ja.
Und das bindet natürlich die Menschen dann auch stark ans Unternehmen. Ja, also da entstehen ja auch Synergien und Vorteile daraus, die dem Unternehmen unglaublich dienen, weil das Teuerste für Unternehmen sind ist der Verlust von guten Arbeitskräften.
Und es ist ein sehr verantwortungsvolles Tun eigentlich von allen Seiten.
Ganz genau. Ja. Also am Ende des Tages erzeugst du eine Win-Win-Win-Situation und ganz am Ende haben natürlich Kunden und Kundinnen dann auch was davon, weil Produkte und Dienstleistungen dann auch hohe Qualität und auch wirklich einen gesellschaftlichen Mehrwert erzeugen.
Ja. Und da kommt mir dann auch gleich der Gedanke mit der Unabhängigkeit. Ja, so kann man es eigentlich, wenn man jetzt den Fokus drauf hat, dass man unabhängige Mitarbeiter hat, die selbstständig denken können und eigenverantwortlich. Ja. Auch im Grunde dabei unterstützen, sie nicht in irgendwelche anderen Abhängigkeiten zu bringen, die ja solche Krisen leider oft mit sich.
Ja. Die Science-Busters sagen das so schön, gell? Wer nichts weiß, muss alles glauben.
Ja, genau. Ja, da sind wir wieder bei der Bildung. Schön. Ja, aber du hast noch.
Genau, Punkte. Ja, ich habe da noch zwei Punkte. Also die in dem New Work und so wie wir es auch leben, geht es auch ganz viel um Selbstorganisation, um die Menschen eben in ihrer Mündigkeit und in ihrem Verantwortungsbewusstsein auch zu stärken. Aber die Selbstorganisation dient eben nicht auch nur einem Effizienzgewinn, sowohl als auch, sondern das ist halt auch eine politische Bildung durch Erfahrung von Wirksamkeit. Genau. Und ich bin auch der Meinung, dass man Demokratie eigentlich nur durch gelebte Praxis erlernt.
Ja.
Und in der Schule lernen wir eigentlich nur, was Demokratie so historisch bedeutet und was es vielleicht auch heißt. Ja. Aber wie schon gesagt, auch unsere Systeme sind nicht darauf ausgelegt, demokratisches Verhalten zu fördern. Und wir haben ganz viele Menschen, die nicht mehr in Bildungseinrichtungen sind und jetzt trotzdem demokratisch gebraucht werden, um ein gewisses Engagement zu leben. Also müssen wir auch da wieder sagen, oder sage ich, dass die tägliche Arbeit, die so einen großen Teil unseres Lebens auch ausmacht, eigentlich dafür nutzen können, die Menschen in Demokratie gestaltenden Prozessen zu schulen, indem wir auch die Unternehmen demokratischer ausrichten. Das muss nicht sofort bedeuten, dass man die Unternehmensform gemeinwohlorientiert gestaltet, wie Genossenschaft oder nicht profitorientiert ausrichtet, aber die Haltung und die Arbeit so ausgestaltet, dass es in manchen Prozessen halt demokratischer wird.
Ja, was ja dann stetige Weiterentwicklung mit sich bringt.
Ganz genau. Mhm. Und eine stetige Vertiefung dann auch. Ja, es macht keinen Sinn, wenn ich da jetzt gleich mit riesengroßen Themen drangehe. Das wird Menschen überfordern. Aber sukzessive Elemente einzubauen in die tägliche Arbeit, wo man das dann auch erlebbarer macht und auch eine Einladung ausspricht, zu partizipieren. Ja, das wird auch vielleicht nicht jeder gleich annehmen wollen. Aber auch das ist eine Erfahrung von uns, dass wenn man immer öfter Themen öffnet, wo wir vielleicht gemeinsam diskutieren, wo wir gemeinsam Entscheidungen auch treffen wollen, dass man dann auch gute Diskussionskultur, gute Debattenkultur gestaltet, wo auch Menschen mal zu Wort kommen, die sich vielleicht nicht aktiv zu Wort melden würden, weil sie vielleicht ruhigere Charaktere sind, ja, zurückhaltender sind. Also einen Raum zu schaffen, wo Partizipation auch angenommen werden kann.
Ja, also kann man dann ermöglichen, dass Menschen nach am Arbeitstag sagen, heute ist wieder was weitergegangen. Vom Gefühl her jetzt. Ja. Weil das ist ja in der Arbeitswelt oft so das Thema, dass jemand eine Arbeit macht, die ihn nicht erfüllt. Und sagt, ich mache eigentlich immer das Gleiche. Ist überhaupt was weitergegangen? Oder dass man eben, das ist ein guter Weg, ein Gefühl zu haben, da tut sie was.
Ich nehme ja auch eine Gesellschaft wahr, die sich jetzt gerade in diesen vielen Krisensituationen extrem ohnmächtig fühlt. Ja? Und das ist auch absolut verständlich, weil wir ja jetzt mit einem raschen Handeln kaum was tun können. Vor allem im Selbst. Die Individuen, die Menschen können jetzt nicht schnell was gegen die Klimakrise tun, nichts gegen den Krieg in der Ukraine, nichts gegen die Inflation, ja, aber alle spüren wir das. Und die Menge und die Macht und die Wucht dieser Themen macht uns natürlich extrem ohnmächtig und handlungsunfähig. Ja. Und ich glaube, dass wir durch diese Form der Bildungsarbeit in Unternehmen natürlich die Menschen auch im täglichen Tun aus dieser Ohnmacht und Handlungsunfähigkeit rausbringen können, rausbegleiten können und wieder in die Selbstwirksamkeit bringen können.
Genau.
Und zu Hause sind sie das ja auch. Ne? Zu Hause triffst du auch deine Entscheidungen selbst. Welche Kaufentscheidungen du machst, du entscheidest dich für oder gegen Kreditfinanzierungen oder halt einfach sehr lebensverändernde Entscheidungen, aber zu Hause sind wir mündig und treffen Entscheidungen. Ja? Warum soll man das nicht auch in den Unternehmen so aktiver gestalten? Und das wäre irgendwo eine Form der gesellschaftlichen Regeneration dann, wenn wir über die Arbeit die Menschen da wieder in die Wirksamkeit bringen können.
Ja, weil selbst wenn man sich daheim auch gar nicht so leicht tut mit Entscheidungen, weil jetzt muss man jetzt schon ganz ehrlich sagen, wir leben auch in einer Zeit, wo man mit sehr vielen Entscheidungen konfrontiert wird. Und es gibt schon auch Menschen, die sagen, puh, das ist mir zwischendurch wirklich schon viel. Also wenn man Kinder hat, Arbeit hat, einkaufen geht. Man wird tagtäglich mit so viel Auswahl konfrontiert und so viele Entscheidungen, dass viele ja entscheidungsmüde werden.
Natürlich.
Und je mehr man natürlich dann auch sieht, es ist aber schon möglich und es wird vorgelebt und vielleicht auch in einem Kontext wie in der Arbeit, wo man ja auch fast jeden Tag hingeht oder zumindest regelmäßig da diesen Ausgleich finden kann, dann ist das schon gut, weil natürlich hat man im täglichen Leben und daheim auch die Möglichkeit zu entscheiden und damit sich gut zu fühlen. Aber es ist nicht immer so. Also es macht nicht immer nur Spaß daheim, das Entscheiden.
Es macht nicht nur Spaß, es fehlt uns ja oft einfach auch die Kraft, die Zeit und die Muße, das dann zu machen.
Genau.
Ich bin in der Erwerbstätigkeit die meiste Zeit des Tages, den größten Teil der Woche. Ja. Und dann komme ich nach Hause, dann muss ich vielleicht auch noch in irgendeiner Form Pflegearbeit betreiben für Kinder, für ältere Menschen. All das zehrt natürlich irgendwo an den Kräften. Und wenn ich dann am Ende auch noch mich jetzt für oder gegen ökologische Produkte zum Beispiel in meinem Konsumverhalten entscheiden muss, dann muss ich da auch noch recherchieren, was ist jetzt wirklich ökologisch, was ist besser, schlechter als das andere, da diese Abwägungen zu treffen, diese Recherchen, da wären wir ja nicht fertig.
Ja, genau.
Und das ist ja auch irgendwo ein Abwälzen der Verantwortung auf den Letzten in der Kette, nämlich auf den Konsumenten und die Konsumentin, was ich für absolut falsch halte. Ja, das macht ja die Politik auch gern, dahin zeigen und sagen, naja, da sollen die Menschen ja auch entscheiden, die geben ja am Ende das Geld auch aus. Ne? Also das liegt ja nahe. Ja, das mag vielleicht in dem Blick nahe liegen, aber wie sollen Menschen gute Entscheidungen treffen, wenn Produkte nicht transparent sind, wenn Lieferketten nicht transparent sind, wenn Verpackungen nicht ehrlich sind und die Informationen, die drauf sind, also wie soll das überhaupt dann gelingen? Aber am Ende sind meiner Meinung nach auch die Unternehmen verantwortlich für ihre Produkte und Dienstleistungen, die sie in Verkehr bringen, die nach diesen Kriterien so auszugestalten, dass man diese Informationen auch gut bekommt, aber das Abwälzen dieser Verantwortung auf den Letzten in der Kette halte ich für verantwortungslos von den gestaltenden Institutionen und nicht zumutbar in dieser Fülle der Auseinandersetzungen, die sich normale Menschen unter Anführungszeichen ausgesetzt fühlen im täglichen Leben.
Uns ist das beiden ein Anliegen, dass wir dem entgegenwirken. Dass wir was bieten, womit wir unterstützen und auch was einsehbar ist, transparent, dass man persönliche Erfahrungen weitergibt und teilhaben lässt. Also es ist so ein Miteinander, ja, das man dann auch gestalten kann. Wie möchtest du das angehen in deinem Unternehmen? Ich glaube, du hast da einiges vor, oder?
Ja, also ich kann auf jeden Fall ein paar Beispiele auch bringen, wie wir das versuchen im Unternehmen umzusetzen, um diese Haltungen zu stärken und diese Zugänge. Also zum einen sei auch erklärt, wir sind ja jetzt ein reines Eisunternehmen, reine Eismanufaktur. Das bedeutet, dass wir 7 bis 8 Monate im Jahr haben, wo wir wirklich einen Umsatz machen. Von diesen 8 Monaten sind es tatsächlich nur 5, wo unsere 10 Leute, die wir im Kernteam angestellt haben, wirklich in ihren Arbeitsmodellen auch volle Arbeitsauslastung haben. Also wir haben die Eisproduktion, wir haben den Eisverkauf und wir haben die Verwaltung. Und die 10 Leute, die im Kernteam tätig sind, haben branchenunüblicherweise eine Ganzjahresanstellung. Also diese 10 Leute gestalten auch die gesamte Organisation in ihrer Art jetzt auch weiter. Dazu kommen dann für die Eissaison, für die Verkaufssaison 15 ja, so klassische Aushilfen, Schüler, Studentinnen, klassischer Einsteigerjob auch, so Eisverkaufen gehen. Genau, die sind in diese Prozesse nicht involviert, weil es da einfach zeitkapazitär wir da an unsere gestalterischen Grenzen auch leider kommen. Wir versuchen uns da weiter damit auseinanderzusetzen und Lösungen zu schaffen, dass wir die Leute auch noch mehr in unsere Prozesse integrieren können. Das ist eine Herausforderung. Aber tatsächlich diese Themen, die ich angesprochen habe, die gestalten diese 10 Leute im Kernteam. Und jetzt macht uns das natürlich schon einmal sehr besonders, dass wir uns das herausnehmen und sagen, wir leisten uns das, dass wir 10 Leute übers ganze Jahr drüber bringen. Ja? Und es stellt sich natürlich die Frage, was tun die dann auch abseits ihrer Zeit, die sie in ihrer Kerntätigkeit verbringen. Und da muss ich dazu sagen, dass allein dieser Akt der Ganzjahresanstellung schon einmal mehrere Vorteile mit sich bringt. Also zum einen haben die Mitarbeitenden eine extreme Planungssicherheit, weil sie eine Ganzjahresanstellung haben und sich nicht wie andere Eisunternehmen im Winter stempeln gehen müssen oder zum arbeitslos melden müssen oder einen alternativen Job annehmen müssen. Sie haben Planungssicherheit und wissen, sie kriegen das ganze Jahr Geld. Gleichzeitig ist es natürlich für mich als Arbeitgeber auch klasse, weil meine besten Leute verliere ich nicht. Ja? Oder laufe nicht Gefahr, sie zu verlieren, weil sie gerade über den Winter dann irgendwas anderes Attraktives finden und dann vielleicht sagen, na, ich bleibe jetzt dort, weil ja, bei dir ist klasse, aber dort habe ich einfach eine ganze Jahresanstellung. Ja. Und ich brauche nicht im Frühjahr mehrere wichtige Jobs vergeben, die ich im Herbst dann wieder entlasse. Mhm. Also auch für mich eine Nachhaltigkeit in der Planung. Und ja, das stärkt einfach unheimlich die Bindung zueinander. Mhm. Und was wir jetzt in diesen Monaten, in diesem Winter und Jahresübergangsmonaten machen, ist, wir nehmen ganz konkret Zeit und Ressourcen in die Hand, um die Leute in diesem ganzheitlichen Ansatz in die Stärke zu bringen. Wir machen bewusstseinsbildende Maßnahmen, wir machen Organisationsentwicklung gemeinsam, wir gehen da oder dort ein paar, ich nenne es mal so Freak-Themen an, die wirklich ein bisschen outside the box dann schon gedacht sind, wo wir natürlich auch ein bisschen ja, an unserer Marke mittlerweile schrauben, diese Themen, die uns dann auch medial sichtbar machen, was alles wieder auch einen Werbeeffekt für uns hat, für unser Image unheimlich bereichernd ist und auch für uns als Arbeitgebermarke sehr, sehr attraktiv wirkt. Mhm. Und ja, niemand wird etwas gegen kostenlose oder nicht bezahlte mediale Präsenz haben. Und davon gibt es jetzt mittlerweile immer mehr. Deswegen darf ich auch, glaube ich, ein Mitgrund, warum ich bei dir auch sitzen darf. Verschiedene Podcast-Anfragen, Interviews, Fernsehen, also eigentlich ist alles schon irgendwie dabei gewesen.
Ja.
Und ja, insofern einfach ein großer Mehrwert für beide Seiten, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Wir versuchen, flache Hierarchien einzuführen. Wir versuchen, stark die Mitbestimmung zu fördern, vor allem in Entscheidungsprozessen. Ja, da geht es jetzt vielleicht weniger um Investitionen und Finanzierungen, für die halte ich her mit meiner verantwortlichen Rolle. Aber sei es jetzt die Produktentwicklung, die Markenentwicklung, die Nachhaltigkeitsstrategie, verschiedenste Aspekte, die im Unternehmen anfallen, versuchen wir in diesem Kernteam zu beantworten oder zu gestalten, zu diskutieren. Darüber hinaus ist es so, dass die Kernaufgaben in der Produktion, im Verkauf oder in der Verwaltung eigentlich relativ monoton und manchmal auch ein bisschen schnöde auf die Dauer sind aufgrund ihrer Monotonie. Und durch diese Ganzjahresanstellung brechen wir das auf, weil wir dann für verschiedene Projekte und Aufgaben kleine Teams ausrufen, wo jeder aus dem Kernteam andocken kann, der entweder eine Ausbildung, ein Fachwissen dazu hat oder einfach nur ein Interesse oder ein Skill, eine Fähigkeit hat oder der Meinung ist, ich könnte in diesem Team etwas lernen, weil da bin ich neugierig. Ja? Und Neugierde ist ein Faktor, den versuchen wir zu reizen. Im Unternehmen auch, ja, und immer wieder Räume und Aufgaben zu finden, wo Leute mit Neugierde andocken können. Weil da lernen wir auch am meisten, wenn wir neugierig sind und Interessen entwickeln als Menschen für Themen, dann ist die Reise des Erlernens für uns auch eine einfachere.
Mhm,
wir nehmen diese Fall. Aufgabe, komplexere Themen anzunehmen, auch leichter an. Und so haben wir diese selbstorganisierten Teams, die sich dann auch mit sogenannten OKRs auseinandersetzen. Das sind Objectives and Key Results, nennt sich das. Das ist eine Methode aus der Agilität, wo es darum geht, dass diese Teams dann auch im Sinne des Unternehmens lernen, effizient, vor allem zeiteffizient zu sein, qualitative Entscheidungen zu treffen und vor allem sehr ziel- und lösungsorientiert zu sein. Und das hilft ihnen natürlich enorm, da eine Selbstermächtigung in der Entscheidungsfindung zu erreichen. Und dann setzen wir uns mit verschiedenen Abstimmungsformen da oder dort auch auseinander, sei es der Konsens oder der Konsent oder vielleicht in Zukunft auch mal systemisches Konsensieren, wenn es um komplexe Herausforderungen geht. Aber so ganz gezielt die Leute in gemeinschaftliche Entscheidungsfindungsprozesse einzubinden und sie auch mit Methoden und Werkzeugen auszustatten, die sie darin befähigen, das auch wirklich mit gutem Wissen und Gewissen dann im beidseitigen Interesse, in ihrem Interesse, aber auch im Interesse des Unternehmens zu treffen.
Mhm.
Genau. Wir haben dann auch noch die fairen Löhne, die ich schon angesprochen habe eingangs. Ein Meilensteinprojekt, wo wir mit dem gesamten Kernteam in einem eineinhalbjährigen Prozess uns der Frage angenommen haben, was ist ein fairer Lohn?
Mhm.
Wie können wir den gestalten, damit wir ihn dann auch bezahlen können? Ja, meine Intention war, ich möchte fair bezahlen. Und es war aber klar, dass ich das nicht allein beantworten kann und dass das einen Diskurs braucht. Und da ist sehr viel Zeit reingeflossen. Aber wir haben das am Ende geschafft, dass wir all diese Leute aus dem Kernteam individuell, gemeinsam, partizipativ und transparent in Wert gesetzt haben. Diese Löhne sind jetzt in Auszahlung. Das ist ein Modell, das braucht auch noch Weiterentwicklung und ein bisschen Evolution.
Ja.
Darum kümmern wir uns, da sind wir dran, da wollen wir auch weiterarbeiten,
mhm.
um das vielleicht sogar irgendwann auch in ein Modell überzuführen, das andere Unternehmen auch kopieren können. Unser Modell ist sehr individuell und auf unsere Gemeinschaft abgestimmt. Das funktioniert bei uns, aber wir würden gern auch ein Modell erreichen, das vielleicht andere Unternehmen auch übernehmen können.
Ja.
Genau. Und dann haben wir auch gerade im Demokratiekontext auch so eine Art kleine Demokratieschule auch eingeführt. Die letzten, also das Jahr 24 und auch jetzt 25 war ja quasi ein Superwahljahr oder eine Superwahlzeit mit mehreren Wahlen, zu denen wir gerufen worden sind. Und wir haben tatsächlich bemerkt, dass wir Leute im Team haben, die eigentlich nicht wirklich einen Zugang haben zu Wahlen, also Auseinandersetzungen mit Parteien, Parteiprogrammen und eigentlich, wenn sie überhaupt wählen gehen, dann eigentlich mit einem gewissen Widerwillen. Ja. Und da haben wir angesetzt und eingeladen, dass die Leute in bezahlter Arbeitszeit, wir haben uns 2 Stunden Zeit dafür genommen in der Arbeit und haben die Leute, die Interesse gezeigt haben, dazu eingeladen, dass wir gemeinsam Wahlprogramme lesen, uns mit den Parteien auseinandersetzen, grundsätzlich zuerst schon einmal mit der Frage, wie wollen wir eigentlich auch miteinander leben und sein auf gesellschaftlicher Ebene, was ist uns wichtig? Also wir haben Werte gesammelt, wir haben gewisse Dinge gesammelt, die uns im Kollektiv irgendwie vereinen und haben das dann irgendwo auch auf die Parteiprogramme versucht umzumünzen oder jeder für sich auch versucht, sei es jetzt durch die Nutzung des Wahlomats, den es ja im Internet gibt,
was
ich sehr toll finde.
Mhm.
Wir haben ChatGPT dazu genommen auch und ein paar freche Fragen gestellt, wie zum Beispiel, warum ist die FPÖ so gefährlich oder warum sind die Grünen so gefährlich?
Ja,
Narrative auch bedient.
Mhm.
Also auch gern Stammtisch-Narrative und haben uns mit dem auseinandergesetzt, haben die auf ihre Stichhaltigkeit auch überprüft, haben also wirklich versucht, spielerisch und mit entwickelter Neugierde da heranzugehen, um ihnen eine Wahlentscheidung zu erleichtern. Und sie eigentlich auch mit einem guten Gefühl für so eine Wahl auszustatten. Und das ist angenommen worden. Und das hat Spaß gemacht. Ja. Ohne da auch irgendwo eine Ideologie vorzugeben, haben wir versucht, das irgendwo in einer angenommenen Neutralität zu gestalten. Und das hat, glaube ich, sehr gut funktioniert. Und was wir auch gemacht haben, war tatsächlich auch das erste Mal 2 Stunden Arbeitszeit für die Teilnahme an einer pro-demokratischen Demo zu ermöglichen.
Mhm.
Und auch das ist von einzelnen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen angenommen worden.
Mhm.
Genau.
Mhm.
So eröffnen wir halt Räume, die Demokratie erleben und üben ermöglicht. Und wir versuchen, unserer Verantwortung danach zu kommen als Unternehmen.
Ja, also Demokratie und Bildung, das ist ja sehr eng beisammen. Das ergänzt sich sehr gut. Und gerade das Beispiel, das du jetzt erwähnt hast, da mit den Parteien, weil oft für viele ist es halt so dieses Wissen, das man aus einem Wahlkampf hat, aber dass da ganz was anderes oft dahinter steckt bei einem Parteiprogramm. und die Dinge, die jemand beim Wahlkampf sagt, vielleicht mit dem Parteiprogramm gar nicht viel zu tun haben. Ist ein super Beispiel, dass du gerade das erwähnst, weil es da ja sehr viel um Wissen geht. Und da einfach mal nachzuschauen, was steckt dahinter und ist das überhaupt möglich?
Ganz genau.
Was das Laute so überdeckt, ob ja, nicht richtig. Da was Stilles
richtig.
Dahinter ist, das mich ganz, ganz weit Guter bringen Punkt. Kann.
Gerade das Laute ist natürlich sehr, sehr störerisch und überdeckt eigentlich eine sinnvolle, faktenbasierte Auseinandersetzung mit Themen.
Mhm. Ja, und bringt eben viele Lernwillige dann auch von dieser Neugierde wieder weg, weil man sich denkt, okay, jetzt höre ich das eh die ganze Zeit, das ist mal, ich habe schon genug, ähnlich wie mit den Entscheidungen vorher. Wenn man zu viele hat oder zu viele Informationen, aber dass man das auch mal ausblenden kann und woanders hinschauen kann. Ja, super. Also nachdem wir halt über Bildung reden, ich glaube, was da, wenn man wirklich was weitergeben will, das sagt man ja sehr oft und es ist auch so, ist es wichtig, die Lernenden abzuholen, dort, wo sie gerade sind. Ja, und dafür braucht es aber selber sehr viel Erfahrung und Wissen, also sowohl praktisch als auch theoretisch. Du hast jetzt drüber geredet, von deiner Seite her, du hast dir theoretisches Wissen angeeignet, aber du setzt sehr viel um. Und somit ist es leichter dann wahrscheinlich, wenn man selber so doch eher komplexes Wissen hat, das mehrere Ebenen bedient, dass man andere Menschen auch abholen kann, weil man vielleicht auch erkennen kann, wo sie gerade stehen.
Ja, das ist ja irgendwo die Kunst dann auch.
Genau. Ja. Ich glaube auch.
Abseits des eigenen Wissensstandes oder der Interessen, den anderen zu verstehen, wo der steht und dann natürlich auch über gute Kommunikation da auch einen qualitativen Transport dieser Informationen zu ermöglichen, dass das dann auch vielleicht in einer verständlichen Sprache auch ankommt.
Ne? Genau.
Auch dahingehend habe ich mich mit Dingen auseinandergesetzt oder wie auch im Unternehmen, sei es jetzt dann auch gewaltfreie Kommunikation zum Beispiel, wo wir einen Workshop im heurigen Frühjahr auch gemeinsam gemacht haben, wo man dann schon einmal auch entdeckt, wie wir eigentlich kommunizieren und was daran auch so alles verloren geht. Ja. Und was eigentlich für Potenziale in der Kommunikation auch stecken. Und auch da können wir wirklich als Gesellschaft sehr, sehr viel lernen.
Ja.
Das heißt nur, Impulsen nicht so gleich nachzugeben, so Sprechimpulsen, ich weiß was und dann kommt es sofort heraus und fällt dem anderen vielleicht ins Wort, ne? Also Sprachkultur, Sprechkultur, aber auch der anderen Meinung einmal Raum zu geben, das vielleicht auch auszuhalten, dass es andere Meinungen auch gibt. Vielleicht sogar etwas Bereicherndes in anderen Meinungen zu entdecken. Und ich sage immer, ich diskutiere nicht, um Recht zu haben, sondern ich diskutiere, um zu lernen.
Ja.
Und ich habe manchmal vielleicht auch einen sehr starken Standpunkt, aber der hat halt mit Überzeugung zu tun und weil ich mich mit Dingen gern beschäftige. Aber ich bin schon sehr gewillt, den auch zu verändern, wenn ich merke, so, da bin ich irgendwo auch auf dem Holzweg, muss ich zugeben, auch wenn ich da vielleicht schon sehr überzeugt war in manchen Punkten, aber die Kunst, dem anderen auch Recht zu geben, das müssen wir vielleicht auch ein bisschen wieder entdecken. Und vielleicht kommt man dann auch drauf, dass gar nicht beide Recht haben oder keiner von beiden, sondern dass die Wahrheit dann vielleicht sogar in einer Mischung aus beiden Meinungen liegt.
Ja, für mich ist das sowieso faszinierend und ich finde auch Sprache und Kommunikation ist einfach so essentiell in unserem Miteinander. Und oft ist es nur eine andere Wortwahl und Menschen glauben, sie reden aneinander vorbei und eigentlich sagen sie das Gleiche. Das finde ich dann wieder so faszinierend. Ja. Dann einfach mal hinterfragen, was meinst du jetzt mit dem, weil Worte können für jeden andere Bedeutungen haben und das ist schon sehr spannend.
Richtig,
ja. Die Sprache, die bringt mir jetzt an den nächsten Punkt, weil du vorher schon erwähnt hast, du würdest das, also die Dinge, die du schon machst, die du umsetzt, die ihr umsetzt miteinander, auch gerne in ein Format bringen, dass andere Unternehmer und Unternehmerinnen was davon haben und auch was davon lernen können. Ja. Dafür ist natürlich die Sprache jetzt wieder wichtig. Wie kannst du das kommunizieren? Wie hast du Pläne? Wie möchtest du das angehen? Wie kann das ausschauen?
Ja, also was wir eben durch unsere Vorträge stark merken, ist, dass wir gerade als Handwerksunternehmen da offenbar einen sehr außerordentlichen Weg eingeschlagen haben. Viele Themen, die wir integrieren, kommen eigentlich aus ganz anderen Richtungen, sei es jetzt IT oder große Unternehmen, die mit ihren HR-Abteilungen an den neuesten Arbeitstrends arbeiten und an diesen Trendgrenzen unterwegs sind. Ich nehme extrem wenig klassische Handwerksbetriebe wahr, die da innovative Wege gehen. Und deshalb sehen wir da eigentlich eine sehr interessante Zielgruppe für uns an einem möglichen, wir nennen es einmal ein Wirkungsformat zu arbeiten, wo wir abseits unserer Saisontätigkeit mit Schwerpunkt Eis, wetter- und saisonunabhängig an etwas arbeiten, wo wir, ja, nennen wir es mal so ein Workshop oder Seminar, ähnliches Format gestalten möchten, wo wir das interessierten Menschen und Betrieben näher bringen möchten und vielleicht mit so kleinen Peer Groups in Zukunft auch in den kälteren Monaten so Schwerpunkte setzen, wo wir von unserer Reise erzählen, wo wir inspirieren, wo es uns vielleicht gelingt, beim einen oder anderen so einen Schlüsselmoment irgendwie auszulösen, der zeigt, dass es halt Mut braucht, mal was zu verändern und irgendwo anzufangen, aber dass das gelingen kann und dass gerade im Sektor KMUs, also in Österreich sind in den nächsten 10 bis 15 Jahren, glaube ich, über 50.000 KMUs, die vor der Weitergabe oder der Übergabe, Firmenübergabe stehen, sei es in der Familie oder sei es an Mitarbeitende oder sei es noch ungeregelt oder unklar, wie das weitergehen soll. Es gibt da verschiedenste Themen wie Demografie, Fachkräftemangel, Generationenkonflikte, alles Mögliche, was da wirksam sein kann. Ein großes Thema sind in Österreich ja auch Abwanderungsregionen, wo einfach Siedlungs- oder besiedlungsdünne Regionen immer weniger arbeitende Menschen in der Region dann haben. Und das natürlich immer größere Themen werden für Unternehmen, da Lösungen für die Zukunft zu finden. Und ich würde es unglaublich schade finden, wenn diese Orte der Werthaltigkeit irgendwie verloren gehen, weil da natürlich ja schon viel besteht, sei es physisch durch Gebäude, durch Maschinen, sei es aber auch nicht physisch durch arbeitende Menschen, die Jobs haben, die Beziehungen leben, ja, die Know-how entwickeln, Fachwissen haben. All das würde verloren gehen, wenn solche Unternehmen ihre Existenz verlieren, aus welchem Grund auch immer. Und deswegen denken wir da aktuell drüber nach, ein Format zu entwickeln, wo wir das weitergeben können auch und uns gleichzeitig da auch ein zweites Standbein aufbauen können, das uns auch ermöglicht, im Winter Einnahmen zu generieren. Und wir so auch unser ganzjähriges Modell weiterdenken können. Also zum einen macht es für uns wirtschaftlich Sinn, dorthin zu denken. Zum anderen macht es gesellschaftlich Sinn, weil wir unsere Wirksamkeit erhöhen können. Aber von der Wirksamkeit allein können wir halt leider nicht leben, auch wenn wir es gerne würden. Aber so können wir auch da wieder mehrere Fliegen mit einer Klappe vielleicht schlagen und eine sehr sinnvolle, weitere Lösung gestalten.
Ja, also du hast ja jetzt ja einiges erwähnt, was ihr umsetzt, welche Bereiche dir wichtig sind. Und das klingt für mich sehr, sehr interessant und einladend, ja, da einfach einen Einblick zu bekommen und einmal mit dem ganzen Team zum Beispiel zu reden oder wirklich die einzelnen Bereiche genauer kennenzulernen. Aber gibt es einen Bereich oder gibt es noch Bereiche, die du nicht erwähnt hast, die da auch einfließen sollen? Gibt es da noch irgendwas, was du hinzufügen willst? Oder würdest du sagen, du hast die Gelegenheit gehabt, jetzt alles zu sagen? Weil ich habe schon gemerkt, es ist sehr umfangreich, natürlich auch mit dem Thema Bildung im Allgemeinen und Demokratie. Mhm. Aber es könnte ja sein, dass du da irgendein Thema noch herausgreifen willst.
Also zum einen glaube ich, dass Bildung in Unternehmen regenerative Wirkung entfalten kann, wenn sie zum einen Bewusstsein schafft, also zum Beispiel über Zusammenhänge von Ökologie, Ökonomie und Gesellschaft, wenn sie Fähigkeiten stärkt wie Selbstführung, Mitgestaltung oder Kommunikation, wenn sie Kulturen schafft, in denen Menschen wachsen können, anstatt auszubrennen.
Ja.
Und wenn sie Machtstrukturen hinterfragt und Teilhabe ermöglicht. Ja, weil so funktioniert Gesellschaft doch meines Erachtens am sinnvollsten und am wertschätzendsten. Und ja, was auch Werte betrifft, kann ich noch kurz davon erzählen, da haben wir im Unternehmen so ein Konzept.
Ja.
Und wir nennen es die Wertvollständigkeit. Und die bedeutet, dass wir für uns so diese sehr dominanten Begriffe rund um Wertschöpfung und Wertschätzung auch noch um die Wertschützung ergänzt haben. Und die Wertschöpfung soll den ökonomischen Aspekt abdecken, die Wertschätzung den sozialen. Und mir fehlt da immer dieser ökologische Aspekt. Und den benenne ich mit der Wertschützung. Und da denke ich alles rein, was für die Zukunft schützenswert ist. Das ist zum einen natürlich die Natur, aber das sind natürlich auch Gemeingüter, die Auseinandersetzung mit Allmenden, oder das ist auch Care-Arbeit, die extrem wichtig ist und auch noch wichtiger wird, wenn jetzt auch die Bevölkerung beginnt zu überaltern. Also das sind wesentliche Aspekte, wo wir uns die Frage des Schützens stellen sollten. Und wir versuchen, dieses Konzept der Wertvollständigkeit eben auch im Unternehmen an verschiedenen Stellen anzuwenden und vor allem in Entscheidungsprozessen auch zu berücksichtigen. Und so kriegt das auch immer einen sehr ganzheitlichen Aspekt, vor allem in den Entscheidungen.
Mhm. Ja.
Genau.
Sehr schön, danke. Das ist für mich jetzt ein wunderbarer Abschluss des Schützenswerte. Da gibt es einiges, aber du hast es jetzt schön rund auf einen Punkt gebracht und das passt sehr gut zu unserem heutigen Thema.
Und ja, ich denke so abschließend,
ja,
dass wir Arbeit als Beitrag zur Welt sehen sollten. Und nicht nur zur Bilanz. Und Bildung als Pflege des Lebendigen in uns und um uns.
Danke.
Danke dir.
Das war eine Folge Wasserdialoge. Im Auftrag vom Bildungsverein Raum des Moments, Business Solutions for Integral Life Work mit Ines Ehrbar und Gästen.